Gott ist gut. Manchmal habe ich das Gefühl, können wir das nicht öfter so für uns annehmen, weil es ist so zentral zu wissen, dass Gott gut ist. Und wenn ich zurückschaue auf unsere Geschichte hier im Land, vor 31 Jahren hat die Wiedervereinigung stattgefunden. Und für mich ist es ganz stark auch Gottes Handschrift dabei. Und wir haben heute den Tag der deutschen Einheit und deswegen möchte ich das auch zum Anlass nehmen, darüber zu sprechen. Gleichzeitig ist heute auch Erntedank. Da werde ich jetzt nicht so den Schwerpunkt legen, außer dass ich einfach mega dankbar bin für die Einheit, die wir bekommen haben vor 31 Jahren. Und ich möchte anfangen mit Jesus, weil er irgendwie ein cooler Typ ist. Und weil wir von ihm lernen können, wie Einheit für uns selber, für unsere Ehen, für unsere Familien, für unser Land, für unsere Gemeinde eine unglaubliche Kraft hat, wo wir eingeladen sind, sie zu verstehen und auch zu leben. Weil Gottes Wirken und Einheit, das ist fast zusammengeklebt. Das gehört ganz eng zusammen. Und darum der Anfang mit Jesus. Er kommt als Mensch auf die Erde, hat etliche Follower, 24 Stunden am Tag können sie Jesus zuschauen, was er tut. Und er hat ja schon ziemlich abgefahrene Dinge getan. Leute befreit, geheilt, manchmal auf sehr skurrile Art und Weise, wenn ich daran denke, dass er 3 Blinde geheilt hat, von denen berichtet uns die Bibel explizit. So, dem einen hat er die Hand aufgelegt, dem anderen ins Gesicht gespuckt, dem anderen irgendwie so eine Spucke Erdgemisch auf die Augen getan. Es war schon sehr abgefahren, was er getan hat. Die Jünger konnten zuschauen, Tag für Tag, und es mitbekommen, was Jesus getan hat, wie er es getan hat. Und dann kommt dieser Moment, wo Jesus sagt, Jungs, ihr seid ready. Jetzt seid ihr dran und ihr dürft es auch mal machen. Und da lese ich aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 7. Er rief die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Ich überspringe jetzt ein paar Verse. Sie machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Super Geschichte, oder? Also, die haben es irgendwie verstanden. Sie setzen das um, was sie von Jesus kennengelernt haben und sind dabei unglaublich erfolgreich. Stellen wir uns jetzt mal vor, diese Szene, wo Jesus da ist, als er sie aussendet, die Jünger stehen um ihn herum, seit Monaten schauen sie zu und irgendwie warten sie auf diesen Moment, wo sie das selber auch mal tun und umsetzen können. Und dann dürfen sie das endlich. Dann gehen sie und erleben, wie das auch bei ihnen funktioniert. Es klappt. Dürfen wir kurz dafür beten? Oder dürfen wir dich mit Öl salben? Und zack, sind die Leute befreit, zack, sind die Leute geheilt. Ich liebe das ja, so dabei zu sein, wenn Gott was tut, so richtig greifbar eine Veränderung schenkt oder ein Heilwerden schenkt. Und was mich seit Jahren nicht mehr loslässt, ist diese eine Geschichte, die ich erlebt habe, wo ich auf einem Einsatz war mit dem Reinhard Rehberg zusammen und mit dem Team haben wir für einen Mann gebetet, der unterschiedlich lange Beine hatte. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich musste jetzt einfach nochmal loswerden. Das war nicht einfach nur so ein Stückchen zu kurz, sondern so 5-6 Zentimeter. Der hat so gestanden. Also es war ganz offensichtlich. Und er saß dann während dem Gebet auf dem Stuhl, wir waren mit dem Team so drumherum. Ich habe die Waden von ihm in der Hand gehabt und ich konnte sehen, wie der Fuß nach vorne gegangen ist. Aber nicht nur sehen, weil ich die Wade ja in der Hand hatte, konnte ich spüren, wie das verändert worden ist. Es ist nicht einfach geradeaus gewachsen, es ist in alle Richtungen. Meine Finger sind so auseinandergezogen worden. Es hat mich unglaublich geflasht. Also ich konnte in dem Moment einfach nur da sein. Mehr ging nicht. Weil einfach diese unglaubliche Kraft Gottes auf einmal am Wirken war. Ich verstehe es bis heute nicht, auch wenn ich weiß, was ich erlebt habe, aber das einfach dieses Wirken und diese Begeisterung von mir, dass Gott es heute auch tut, immer wieder. Und danach kann ich mich ausstrecken, danach können wir uns ausstrecken, dass wir das immer wieder neu auch erleben, heute in unserem Leben. Also damals war Jesus dann mit seinen 12 Jüngern da zusammen, hat gesagt, hier, jetzt macht ihr es. Er hat gesagt, du gehst mit ihm, du mit ihm, du mit ihm und los geht's. Und es ist eine schöne Geschichte. Wir lesen das so selbstverständlich, dass Jesus sie in Zweiergruppen ausgeschickt hat, weil das ist ja hilfreich, dann ist man nicht alleine, aber wenn man zu zweit für jemanden betet, ist es auch nicht so überfrachtend, weil wenn du mit einer ganzen Gruppe da bist, dann ist es schnell unangenehm für die Person. Also es scheint ja was ganz Vernünftiges zu sein, was Jesus da macht. Aber wenn wir mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wird die Geschichte noch 100-mal krasser. Stellt euch mal vor, Levi würde eingeteilt mit Simon. Levi war Zolleintreiber von seinem ersten Beruf her, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Simon war Zelot, die gewalttätigste Unabhängigkeitsbewegung in Israel, die gegen die Römer gekämpft haben. Oder Nathanael wird mit Judas Iskariot zusammen eingeteilt. Ein total ehrlicher, aufrichtiger, braver, gut situierter Mann. Zusammen mit jemandem, der käuflich ist, der gerne mal so ein bisschen Geld abgezwackt hat. Da ist doch die Spannung vorprogrammiert, oder? Oder denken wir an Petrus, der vielleicht mit Thomas unterwegs war. Auch ein super Gespann. Ein vorlauter, ungebildeter Fischer zusammen mit einem introvertierten Zweifler. Also noch verschiedener, wie die Jünger waren, geht's doch eigentlich gar nicht mehr. Ich denke da an heute, so mit den Impfbefürwortern und Impfgegnern. Irgendwie empfinde ich gegenüber von dem, was Jesus damals erlebt haben muss mit seinen Jüngern, ist es heutzutage ein Kaffeekränzchen mit Erdbeertörtchen. Wie kann es sein, dass trotz dieser eklatanten Unterschiede von den Jüngern eine Einheit möglich war? Und das Ganze wird in der Apostelgeschichte dann natürlich nochmal gesteigert. Ich lese aus Apostelgeschichte 2 ab Vers 44. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander das Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Da sprechen wir nicht mehr von 12 Leuten, die ja schon sehr viel Unterschiede hatten. Wir sprechen von ein paar Tausend. Wie kommt diese Einheit zustande? Einheit ist etwas zutiefst Göttliches. Es entspringt Gottes Wesen. Und das ist mir wichtig, dass wir das heute Morgen so mal sacken lassen, anschauen. Gott ist in sich und mit sich eine vollkommene Einheit. Und da, wo wir Einheit leben, spiegeln wir Gottes Wesen wider. Wo im Guten Einheit stattfindet, wo wir uns danach ausstrecken, kommt Gottes Wesen in unsere Realität, in unser Leben, in unserem Umfeld. Und durch unser Leben kann Gottes Wesen sichtbar werden. Es kommt ein Stück Himmel auf die Erde. In der Bergpredigt heißt es, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und Söhne haben immer auch die DNA von ihrem Vater. Das ist biologisch so und das ist geistlich so. Wo Frieden gestiftet wird, kommt Einheit und dort breitet sich das Wesen von Gott aus. Das heißt, wenn wir uns bemühen, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, hier in der Gemeinde, überall dort, wo wir uns aufmachen und sagen, wir wollen bewusst diesen Frieden suchen, Frieden stiften, Einheit erstreben, da dürfen wir mit und mit erleben, wie Gottes Wesen sichtbarer wird. Ganz praktisch in unserem Umfeld. Das ist diese Atmosphäre vom Himmel, die wir erleben dürfen. Und vielleicht sagst du, ja, aber das ist doch auch manchmal komisch, wenn man so aufgesetzt nach Frieden sucht in der Familie. Ist das nicht eine falsche Harmonie? Das kann sein. Darum geht's aber nicht, um diese falsche Harmonie. Frieden zu stiften heißt durchaus auch, die Sachen klar anzusprechen, sie nicht runterzuschlucken, sondern diese echte Einheit zu haben, wo man im Guten miteinander unterwegs ist. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster mit einer These. Die kann ich nicht beweisen, sonst auch irgendwer kann sie nicht beweisen. Und ich möchte ein bisschen dazu ausholen. Listening to the wind of change.
night, soldiers passing by, listening to the wind.
Ich glaube, ihr kennt dieses Lied. Es ist die Hymne vom Mauerfall geworden. Ich kenne die Mauer noch aus meiner Kindheit, weil wir Verwandte in West-Berlin hatten und wir sind da diese Zufahrtsstraße quasi, wo rechts und links die Türme standen, langgefahren. Ich war 5 oder 6 ungefähr, also kurz vor dem Mauerfall. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass das eine wunderschöne Landschaft war. Die Straße ging immer geradeaus. Und meine Eltern haben mir gesagt, wir dürfen nicht Pause machen auf dem Stück. Wir müssen in einem durchfahren, weil sie uns sonst verhören oder sonst irgendwas passieren kann. Die Berliner Mauer ist am 9. November 89 gefallen. Und knappes Jahr später, also heute vor genau 31 Jahren, sind die Verträge zur Wiedervereinigung in Kraft getreten. Wer hätte es damals ernsthaft gedacht, dass die Mauer fällt? Geschweige denn, dass die Länder der DDR sich der Bundesrepublik anschließen. Die Wiedervereinigung war ein Wunder. Und ich kann das nicht beweisen. Aber ich glaube, das Wunder der Wiedervereinigung war möglich, weil Menschen sich gemeinsam aufgemacht haben, zu beten. Was wir lesen können, wenn du danach googelst, ist, dass diese Montagsgebete stattgefunden haben. Immer mehr Menschen haben sich da angeschlossen, sind in die Kirche gegangen und haben Woche für Woche Gott gesucht und gebetet. Und dieses Suchen nach Gott, nach seinem Wirken, dieses, wir versammeln uns in einer Einheit vor Gott, ich bin zutiefst überzeugt, dass das eine Veränderung bewirkt hat. Und für mich ist das wie so ein Schalter, der damit umgelegt worden ist in der geistlichen Welt. Es hat was verändert. Arthur hatte letzte Woche darüber gesprochen, dass in der Bibel der Himmel oft als diese geistliche Dimension beschrieben wird, die uns umgibt. Also wir leben in einer natürlichen Welt mit 4 Dimensionen, also 3-dimensionaler Raum plus die Zeit. Und drumherum oder irgendwie so ist der Himmel noch als geistliche Dimension. Und wir können uns danach ausstrecken und vom Himmel etwas in unsere Realität hineinholen. Und das ist, wenn wir uns gemeinsam ausstrecken nach Einheit. Da passiert etwas. Da bricht etwas von Gottes Wesen in unsere Welt hinein. Wie wäre das, wenn an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis dieses Wesen von Gott sichtbar wird? Dieser Gott, der die Kraft hat zu verändern, der die Kraft hat zu lieben, Versöhnung zu schenken. Wie wäre das, wenn diese Realität greifbar ist und du sie in dein Leben, in dein Umfeld hineinbringen kannst? 1989 hatten sich in der DDR immer mehr Menschen Woche für Woche versammelt. Und etwas ist verändert worden. Ich glaube, dass zum Beispiel dadurch dieser Fluch vom 9. November gebrochen worden ist. Wenn wir ein bisschen weiter zurückschauen in der Geschichte von unserem Land, 1918, 1923, 1938, 3-mal Spaltung, massiver Hass, massive Gewalt. An einem anderen 9. November, nach den Gebeten von so vielen Leuten, ist Segen gekommen, ist eine Einheit gekommen. Und das ist etwas, was mich Jahr für Jahr immer wieder auch berührt. Und was mich dankbar macht, was Gott gewirkt hat, dass er sich dazu gestellt hat und gesagt hat, ich komme. Bei den Montagsgebeten hat sich diese Situation damals zugespitzt, 1989, einen Monat vor dem Mauerfall. Wir lesen davon, dass zusätzlich zu den Montagsgebeten in der Kirche vor den Kirchen mehrere 10.000 Leute demonstriert haben. Das war nichts Unübliches, das war damals. Und die große Frage war, was passiert jetzt? Wird das mit Panzern niedergeschlagen, wie in China kurz vorher? Ich glaube, das erste Wunder, der Vorbote war, dass die Regierung gesagt hat, es darf stattfinden. Es ist nicht niedergemacht worden. Da war ein Wendepunkt in dem Moment. Und so sehe ich in dieser großen Linie von der Wiedervereinigung in unserem Land Gottes Handschrift. Gleichzeitig will ich das nicht schönreden, dass damals nicht alle Details rosig gelaufen sind. Teils erleben wir heute noch die Folgen und müssen sie tragen. Aber die große Linie, diese Einheit, dieses Wiederzusammenkommen, da sehe ich Gott drin. Manchmal denken wir, Einheit ist ein Zustand, wenn alle das Gleiche wollen, die gleiche Sichtweise haben, die gleiche Meinung haben. Ob es am Arbeitsplatz ist, in unserem Team oder in einer Beziehung, in Familien, in der Gemeinde, wir müssen alles gleich haben. Aber es geht nicht um Gleichmacherei bei Einheit. Einheit ist ein Zusammenkommen mit aller Unterschiedlichkeit. Einheit kann trotz unterschiedlicher Sichtweisen und Meinungen gefunden werden. Und davon lesen wir in der Apostelgeschichte in einem späteren Kapitel, Kapitel 15, da erhoben sich einige aus der Partei der Pharisäer, die gläubig geworden waren, und sagten, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, am Gesetz des Mose festzuhalten. Die Apostel und die Ältesten traten zusammen, um die Frage zu prüfen. Als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus und sagte zu ihnen. Dann kommt eine längere Rede von Petrus, dann debattieren sie da irgendwie und wir können in den folgenden Versen so die wichtigsten Beiträge lesen. Und als sie fertig waren und einen Entschluss gefasst haben, formulieren sie einen Antwortbrief an die betroffenen Gemeinden. Dieser Brief zeigt, wie die Apostel in diesem ganzen Gewirr von unterschiedlichen Sichtweisen, Standpunkten, Meinungen zu einer Einheit gefunden haben. Und da möchte ich einen Abschnitt aus diesem Brief lesen. Kapitel 15, Abvers 25. Deshalb haben wir einmütig beschlossen, Männer auszuwählen, zusammen mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus zu euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, ihr Leben eingesetzt haben. Sie haben nach heftigen Diskussionen Einmütigkeit gefunden. Ich wusste nicht direkt, was jetzt so die genaue Bedeutung ist von Einmütigkeit, habe es mal nachgeschaut und habe im Bibellexikon was Interessantes gefunden dazu, was mich sehr berührt hat. Das griechische Wort, was hier mit einmütig übersetzt wird, besteht aus zwei Wortteilen. Der erste Teil ist zusammen und der zweite Teil Mut, Wille, Leidenschaft. Und das finde ich spannend, weil ja für mich ist so, dass diese Apostel so verschieden ihre Hintergründe waren, so verschieden ihre Charaktereigenschaften waren. Sie haben sich alle auf Jesus ausgerichtet und durch diese Ausrichtung hatten sie eine gemeinsame Mitte und konnten zusammen den Willen, den Mut, die Leidenschaft leben, die Streitfrage so zu klären, dass sie eine Einheit hatten. Es braucht Mut, Einheit zu suchen. Es braucht den Willen dazu und eine Leidenschaft. Und dann findet Einheit zusammen statt. Wir Menschen sind nicht dazu geschaffen, dass wir nur mit uns Einheit haben. Es ist gut, wenn man sich selbst annimmt und in sich ruhen kann. Das hat ja auch einen Ausdruck von Einheit. Aber hier geht es um viel mehr. Es geht um eine größere Dimension von Einheit. Im Guten gelebte Einheit ist etwas, das Gottes Wesen widerspiegelt. Und die Apostel haben gemeinsam getan, was sie konnten, damit Gottes Wesen in ihrer Entscheidung sichtbar wird. Die Entscheidung, die sie getroffen hatten, sollte widerspiegeln, was Gott denkt, was er tut. Und entsprechend haben sie sich mit ihren Meinungen und Sichtweisen Gott untergeordnet. Das ist manchmal unbequem, ich weiß. Aber damals hat es zu der Einheit geführt. Und ich glaube, auch heute ist es ein Schlüssel, wenn wir sagen, ja, ich habe eine starke Position, ich habe eine starke Meinung und die darf ich diskutieren mit anderen, aber ich suche trotzdem danach, was Gottes Wille ist. Und das steht über meiner Meinung. Ich lese weiter in der Apostelgeschichte diesen Ausschnitt aus dem Brief, ab Vers 27. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. Das sind die beiden Männer, die mit Paulus und Barnabas geschickt worden sind. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzulegen als diese notwendigen Dinge. Und dann zählen sie 3, 4 kleinere Sachen auf. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Das ist stark, oder? In einer anderen Übersetzung lesen wir, es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Führen wir uns nochmal vor Augen, dass der Heilige Geist an Pfingsten auf die Jünger gekommen war. Unter anderem hat an Pfingsten etwas stattgefunden, wo die Jünger fähig waren, in allen möglichen Sprachen zu sprechen. Es gab keine Sprachbarriere mehr. Und damit ist die Spaltung, die durch den Turmbau zu Babel gekommen ist, aufgelöst worden zu einer Einheit. Der Heilige Geist schafft Einheit. Und Pfingsten steht ein Stück weit auch dahingehend für eine Einheit. Der Heilige Geist schenkt diese Einheit und macht etwas von Gottes Wesen sichtbar in uns, in unserem Umfeld, in unserer Realität. Und Jesus hat den Heiligen Geist geschickt. Und das ist eine Ergänzung, die ist jetzt nicht auf der Folie drauf, Franz. Susi hat davon gesprochen, eben bei der Begrüßung, dass Jesus um Einheit gebittet hatte. Und das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 17, Abvers 20. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, also für seine Jünger, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Das betet Jesus vor seiner Verhaftung, im Beisein seiner Jünger, um ihnen das mitzugeben. Gott möchte in uns sein. Und das darf aus allen Knopflöchern rausgucken. Auch aus Reißverschlüssen. Manchmal hat man ja keine Knöpfe. Und wo wir Einheit leben, kommt der Heilige Geist, kommt Gott. Und an der Einheit werden die Leute erkennen, wer Gott ist, weil sein Wesen sichtbar wird. Nicht an unserem Recht haben, nicht an unserer Meinung, nicht an den Bibelversen, die wir auswendig können, sondern an der Einheit, an dem, wie wir miteinander umgehen. Persönlich könnten wir zum Beispiel jetzt den Heiligen Geist bitten, uns zu Friedensstiftern zu machen, uns zu Einheit ermöglichern zu machen. Und ich bin überzeugt, dass dieses Ausstrecken nach Einheit Gottes Wesen in unserem Umfeld sichtbarer macht. In den Beziehungen, am Arbeitsplatz, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserem Land, im Gespräch mit den Nachbarn, beim Einkaufen, wo auch immer. Und ich denke auch an unsere Paarbeziehungen, die Ehen und Familien, wo wir gemeinsam diese Einheit suchen können. Und auch da Gottes Wesen sichtbarer werden kann. Und da möchte ich uns alle auch heute nochmal zu herausfordern, da Einheit zu suchen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18. Weiter sage ich euch, was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was zwei einmütig bitten. Es ist schon stark, wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt und sagt, ja, ist jetzt alles, was ich bitte? Da kann man, glaube ich, noch mal eine ganze Weile drüber nachdenken und das sacken lassen. Und dann ist da noch unser Land, wo wir gerade dabei sind, in unserem Land eine neue Regierung zu bekommen, die sich finden muss. Auch da braucht es neu wieder Einheit. Keine Einheitlichkeit, sondern in aller Unterschiedlichkeit, in allen Meinungen, Standpunkten, Sichtweisen eine Einheit. Lass uns dafür beten, dass in unserem Land diese Einheit durchbricht. Und ich glaube, dass, wenn ich so unsere Geschichte anschaue, so die letzten 100, 200 Jahre, habe ich das Gefühl, dass wir als Land auch eine Form von Berufung haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass wir innerhalb von Europa eine Nation sind, die bewahrt und Schutz gibt. Da ist irgendwas Besonderes in unserem Land. Wir haben teils ein angeknackstes Bewusstsein, Deutsche zu sein. Das ist kaputt gegangen in den letzten Kriegen. Das hatte was Positives, aber auch was Negatives. Und ich glaube, dass wir gerufen sind, neu ein Vaterland zu sein, als das wird Deutschland oft bezeichnet. Aber nicht als Land unserer Väter mit dem ganzen Ballast, den wir rumschleppen, sondern als Land, wo der Vater sichtbar wird, wo wir Gottes Wesen widerspiegeln können, wo wir Einheit finden, Einheit suchen, damit Gott kommt, greifbar wird, sichtbar wird, damit die Welt erkennt, dass Gott lebt, dass Jesus auch heute wirkt, dass Jesus auch heute Heilung schenkt, Befreiung schenkt, Leben verändert, Gemeinschaften verändert. Wir sind nicht besser oder schlechter als andere Länder, das möchte ich unbedingt nochmal sagen. Ich glaube einfach nur, dass jedes Land ein Stück weit eine eigene Identität hat und eine eigene Berufung. Wir können das Ganze jetzt schön verpackt in unserem Kopf, in unseren Gefühlen mit nach Hause nehmen oder praktisch werden. Und das möchte ich gerne. Ich will gerne mit euch für diese drei Bereiche beten. Für uns persönlich, dass wir Einheitsstifter werden. Für unsere Paarbeziehungen, die wir haben. Für unsere Familien als zweites und als drittes für unser Land, für die neue Regierungsbildung. Und vielleicht sagst du, ja, ich möchte erstmal alleine für mich beten gerade. Vielleicht seid ihr auch zu zweit hier, wo ihr verheiratet seid, ein Paar seid und möchtet gerne zu zweit beten. Vielleicht sagst du, ich möchte gerne in der Gruppe beten. Und wenn du in der Gruppe beten möchtest, dann wäre es günstig, wenn du kurz die Hand hebst, dass die anderen dich sehen können, dass sie euch zusammenstellt. Die meisten von uns sind hier geimpft und wir lassen alle die Maske an und wir machen einmal so und haben guten Abstand. Und ich glaube, dann funktioniert das ganz gut, dass wir uns zusammenstellen und diese Einheit suchen und erbitten, dass Gottes Wesen sichtbarer wird. Lass uns das jetzt tun. Und auch für dich zu Hause, wenn du das beten möchtest, schnapp dir deine Partnerin, deinen Partner oder alleine, dass du betest für diese Einheit. Und auf jeden Fall bist du zu Hause, auch in unsere Gebete hier vor Ort, eingeschlossen, dass wir gemeinsam jetzt dafür beten. Ich habe die drei Punkte nochmal auf der Folie, auch dass du sie zu Hause nochmal sehen kannst. Und auf die Plätze, fertig, los. Wie gesagt, wenn ihr in der Gruppe beten möchtet, hebt die Hand, dass ihr euch zusammenstellen könnt und euch findet.